D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und plötzlich war das Wasser grün in Rio beim Turmspringen. Habt ihr heute Morgen bestimmt auch in eurer Timeline bei Facebook gesehen, dass sich im Schwimmstadion im Parque Aquatico Maria Lenk das Wasser verfärbt hat. Und so richtig will und kann auch niemand sagen, warum das Wasser plötzlich grün ist. Wir haben unseren Top-Mann da dran gesetzt, Sebastian Rahms.
Hallo.
Das war ganz schön schwer, heute da an Infos ranzukommen.
Das war ein bisschen schwierig. Die städtischen Bäder haben sich ein bisschen geziert, haben mir nichts gesagt. Dann habe ich eine Firma angerufen, die Pools herstellt, verkauft. Die wollten partout nicht in diesen Zusammenhang gebracht werden. Es war etwas schwierig, aber ich habe ein bisschen was rauskriegen können.
Außerdem beschäftigen wir uns diese Stunde mit der Situation in Aleppo in Syrien. Es droht eine humanitäre Katastrophe. Auch dort geht es ums Wasser, um die Wasserversorgung. Die scheint überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Menschen sind eingekesselt ohne Versorgung. Unser Korrespondent wird die Lage dort einschätzen. Die Redaktionskonferenz ist hier am Mittwoch. Mit im Studio ist Sebastian Rahms.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Die Olympischen Spiele in Rio und ihre Rätsel. Da kratzen wir uns am Kopf, ne? Da sind die Gesangsqualitäten der deutschen Hockeymänner, die sehr, sehr schräg singen, ohne instrumentale Begleitung. Singen sie da die deutsche Hymne, weil irgendwie das Band nicht abgelaufen ist. Wir hatten ganz komische Tweets rund um den Papst. Wir hatten Degenfechter, denen ein Handy aus der Tasche fällt während des Fechtens. Und gestern Nachmittag dann ja die nächste Überraschung, die wir heute alle in unseren Timelines gesehen haben. Der britische Turmspringer Tom Daley, der hat bei Twitter ein Bild gepostet aus dem Schwimmstadion mit dem grün gefärbten Pool. Mit der Frage, what happened? Das wollen wir natürlich auch wissen. Und zwar von Sebastian Rahms. Was ist denn da passiert, Sebastian?
Ja, also sofort ploppte eine große Spekulationsblase hoch. Und eine Überlegung war folgende. Wer die Farbenlehre im Kopf hat, dem fehlt, wenn die Farben Blau und Grün im Spiel sind, nur noch, klar, Gelb. Mhm. Denn Gelb mit Blau gemischt ergibt eben Grün. Und da dachten einige direkt an den Urin der Sportler als Verursacher der grünen Farbe. Der Guardian hat natürlich auch darüber berichtet. Und ein Experte für Reinigung von Poolanlagen sagte dort in einem Interview, so ein Schwimmbecken sei einfach zu groß, dass der Urin der paar Sportler das Wasser verfärbt haben könnte.
Außerdem ist das Wasser vorher ja nicht blau gewesen, sondern klar, nur der Pool ist
genau,
blau.
Es wirkt blau.
Es wirkt dann grün vielleicht durch das gelbe Urin. Nee, schließen wir mal Urin aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele einfach hemmungslos reinpinkeln vom 10-Meter-Brett runter. Über was wird denn noch spekuliert?
Also das Top-Spekulationsobjekt sind Algen, die sich in dem Wasser vermehrt haben sollen. Als erster kam der kanadische Teamchef Mitch Geller damit um die Ecke. Dazu würde vielleicht auch die Meldung des Schwimmweltverbandes FINA von heute passen, dass angeblich ein defekter Wasserfilter die Ursache sein soll. Aber damit Algen so gut und schnell wachsen können, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Und vor der Sendung habe ich mit Dominik Behren vom Forschungszentrum Jülich gesprochen und ihn gefragt, ob das überhaupt im Laufe eines Tages möglich ist.
Also theoretisch ja. Aber da müssen ein Haufen Parameter für eingestellt werden, dass das also so schnell wächst. Also man braucht eine Energiezufuhr, zum Beispiel in Form von Sonne oder in Form von Nährstoffen. Man braucht die Nährstoffe auf jeden Fall. Und dann können so Algen sehr schnell wachsen. In einem Schwimmbad halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Dazu muss man sagen, dass das betroffene Becken draußen liegt und zumindest hält er es für möglich, habe ich ihn auch gefragt, dass Algen über die Luft ins Wasser gelangt sein können.
Aber das Wasser ist ja geklort und das überleben Algen doch nicht, oder?
Im Normalfall nicht, nein. Und die Organisatoren haben auch Wasserproben genommen und mit den Daten vor der Verfärbung verglichen. Und dazu sagte ein Sprecher, wir testen das Wasser jeden Tag mit den gleichen Parametern und die Ergebnisse waren genauso wie bei einem blauen Pool. Heißt, der Chlorgehalt müsste also gleich gewesen sein und Algen eben keine Chance gelassen haben. In einem Kommentar auf der Seite von tagesschau.de schreibt der User JCSJCS, es wird vermutet, dass es sich um Algen handelt. Das sollte aber unter dem Mikroskop sofort gesehen werden. Mhm. Und das hat mir Dominik Behrendt im Gespräch auch bestätigt. Selbst kleinste Algenarten sind im Mikroskop sichtbar. Allerdings bezweifelt er, dass so eine Untersuchung zum Standardprozedere bei Olympia gehört.
So, zu welchem Schluss kommen wir denn jetzt? Algen oder keine Algen?
Also nach meinen Recherchen Stand jetzt würde ich sagen, dass Algen nicht für die Verfärbung verantwortlich sind. Für das Algenwachstum spricht nur, wie auch schon gerade gehört, dass ausreichend Energie in Form von Sonnenlicht eben vorhanden ist, weil das Becken unter freiem Himmel liegt. Dagegen spricht aber zum einen, dass es nach Meinung von Dominik Behrendt keine ausreichend große Nährstoffquelle gibt. Das Wasser ist auch übrigens nicht trüb genug, meint er, und Algen den Einsatz von Chlor eigentlich nicht überleben. Deshalb hier sein Fazit.
Also ich halte einen Algenbefall für sehr unwahrscheinlich. Ich würde eher darauf tippen, auch aufgrund der Transparenz und ähnlichen Sachen, dass sich da irgendwo vielleicht mit Farbstoff jemanden Spaß erlaubt hat oder ähnliches.
Mhm. Auch interessant. Zu dem gleichen Schluss kommt auf tagesschau.de übrigens auch der User kommt daher. Der schreibt, ich glaube eher an eine Protestaktion. Man muss wissen, dass viele Brasilianer mit einer wirtschaftlichen Krise zu kämpfen haben und die Unmenge an Geld für Rio nicht verstehen. So mag es sein, dass jemand grüne Farbe in das Becken gekippt hat. Eine andere Spekulation kommt von Füllo. Der schreibt, wer weiß, mit welcher Farbe das Becken gestrichen ist oder welche Farbe die Insektizide gegen Mücken, in Klammern Zika, haben. Aber Vorsicht, ich meine, wir betreiben hier natürlich eine Ferndiagnose. Mhm. Es soll auch Algenarten geben, die zu einem gewissen Grad gegen Chlor resistent sind. Und sollte bei dem System zur Reinigung und Desinfektion doch mehr ausgefallen sein als bisher bekannt, kommen die Algen vielleicht wieder ins Spiel. Vor allem, es gibt Systeme, die setzen auf Chlor. Es gibt aber auch Systeme, die setzen auf Ozon. Und ich weiß jetzt nicht, welches System dieses Becken hat. Es ist schwierig, aber Algen, glaube ich, sind es nicht.
Wir wollen es aber trotzdem irgendwann wissen. Also, liebe Organisatoren in Rio, sagt uns, was es war irgendwann mal. Es ist echt spannend, aber wir behaupten jetzt einfach mal, es waren wahrscheinlich keine Algen.
Ja.
Wahrscheinlich Farbe. Mal gucken. Dankeschön für die Recherche, ja. Sebastian Rams.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Na, schon mal das Gefühl gehabt, dass ihr einen Job nicht bekommen habt wegen eures Namens oder dass ihr schlechter behandelt wurdet in dem Geschäft wegen eures Geschlechts, ja, sowohl Mann als auch Frau, darf ja eigentlich bei uns in Deutschland nicht sein, denn es gibt seit 10 Jahren ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das AGG. Es besagt, dass kein Mensch wegen seines Geschlechts, Alters, wegen seiner Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung diskriminiert werden darf. Soweit die Theorie. Die Realität sieht noch ganz anders aus. Bei einer aktuellen Umfrage hat jeder Dritte angegeben, dass er schon mal diskriminiert worden ist oder sich so gefühlt hat. Die Radiowissen-Reporterin Mona Amesian, in der Praxis scheint das Gesetz ja nicht so gut zu funktionieren, oder?
Ja, zumindest nicht für Ersin Tajar, einen Rechtsanwalt aus Duisburg. Er hat im Januar 2013 mehrmals versucht, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, das zu dem Zeitpunkt sogar mit einer Rabattaktion neue Kunden angelockt hat. Ersin Tajar wurde aber trotzdem immer wieder abgelehnt, beziehungsweise hat das Studio seine Anmeldungen einfach ignoriert. Irgendwann hatte er dann die Vermutung, dass das vielleicht mit seinem ausländischen Namen zu tun haben könnte, auch weil er mitbekommen hat, dass andere Männer vor ihm wohl das gleiche Problem gehabt haben sollen. Auch sie hatten alle keine deutschen Namen, aber sie haben auch nicht gegen das Fitnessstudio geklagt. Da war Ersin Tajar dann der Erste und in dieser Klage hat er sich auf das AGG bezogen.
Und hat er mit seiner Klage Erfolg gehabt?
Nein, leider nicht. Und als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich auch gemerkt, wie enttäuscht er deswegen ist. Er stand jetzt über 2,5 Jahre vor Gericht, also das Ganze hat sich sehr in die Länge gezogen und das belastet und beschäftigt einen dann natürlich auch so lange. Ja, und jetzt wurde die Klage dann zum Schluss ganz abgewiesen.
Wieso hat das Gericht die Klage abgewiesen?
Die Begründung war, dass Ersin Tajar wohl keine konkreten Beweise hätte, die zeigen, dass das Fitnessstudio ihn tatsächlich diskriminiert hat. Und genau diese Beweise sind auch eine große Hürde beim sogenannten Antidiskriminierungsgesetz. Im Prozess hatte Ersin Tajar auch Unterstützung vom Duisburger Antirassismus-Informationszentrum, kurz ARIC. Und bei denen hatte zum Beispiel sogar der Vater eines ehemaligen Mitarbeiters aus dem Fitnessstudio angerufen. Und der hatte bestätigt, dass dort wohl immer wieder Migranten aussortiert würden, kann man sagen. Aber weil dieser Mann auch nur vom Hörensagen quasi erzählen konnte, wurde er nicht mal als Zeuge geladen, war also auch kein ausreichender Beweis.
Das ist natürlich schwer, wenn man klagen möchte. Welche Beweise muss man denn dann liefern können, wenn man sich diskriminiert fühlt?
Ja, was zählt, sind konkrete Indizien. Eine Stellenausschreibung, die sich zum Beispiel nur an Deutsche, nur an Männer oder nur an 30-Jährige richtet, wäre zum Beispiel so ein Indiz. Solche konkreten Beweise gibt es aber meist nicht, so wie auch im Fall von Ersin Tajar. Da hat sich das Fitnessstudio gewehrt und zum Beispiel gesagt, dass er wegen eines Losverfahrens nicht angenommen werden konnte. Diese Begründung hält Ersin Tajar allerdings für sehr unglaubwürdig, weil das Studio ja aktiv um Kunden geworben hat, als er sich anmelden wollte. Aber er hatte dann eben auch keine konkreten Gegenbeweise.
Gibt es Vorschläge, wie könnte denn das Gesetz in der Praxis besser umgesetzt werden?
Hartmut Reiners vom Antirassismuszentrum in Duisburg hat da mehrere Vorschläge. Er fordert vor allem ein sogenanntes Verbandsklagerecht im Gesetz. Dann hätte das Zentrum als ganzer Verein besser gegen die Praktiken des Fitnessstudios vorgehen können. Vor allem, weil Hartmut Reiners etwa 20 Fälle bekannt sind, bei denen Männer mit ausländischen Namen nicht in dieses Fitnessstudio aufgenommen wurden. Außerdem findet er die Fristen für eine Anzeige zu kurz. Betroffene haben nämlich nur 8 Wochen Zeit, sich zu melden und brauchen eben oft länger, um da zu reagieren. Und als drittes wünscht er sich eine Mindeststrafe. Im Moment geht es im AGG nämlich um einen finanziellen Ausgleich für Benachteiligungen, so wird das genannt. Meist sind das ein paar hundert Euro und die sind seiner Meinung nach nicht wirklich abschreckend für die meisten Unternehmen.
Bei der Umsetzung des 10 Jahre alten allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes hapert es scheinbar noch. Die Radiowissen-Reporterin Mona Amesian war das mit einer Geschichte aus Duisburg. Dankeschön.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Das ist wahrscheinlich den meisten von uns schon mal passiert, dass wir zu Hause aufgeräumt haben oder umgeräumt haben und dann fallen einem plötzlich Sachen in die Hände, bei denen man denkt, Mensch, erstens wusste ich gar nicht, dass ich das noch habe. Zweitens, ich habe es auch nicht vermisst. Ich habe es aus meinem Gedächtnis schon lange gestrichen. Ähnlich geht es da jetzt dem Erfurter Gesundheitsamt. Was hat man da entdeckt, Sebastian?
Ja, bei Sanierungsarbeiten im ehemaligen Gesundheitsamt des Dritten Reiches in Erfurt haben Bauarbeiter tatsächlich einen Haufen Akten aus der Nazizeit gefunden. Die waren da eingemauert. Mhm. Ab 1933, 34 besaß nämlich jedes Gesundheitsamt eine Dienststelle für Erb- und Rassenpflege. Und insgesamt wurden 10 Regalmeter an Karteikarten und Ordnern gefunden. Jetzt fragt man sich 10 Regalmeter, wie viel ist das? Ungefähr passt das Ganze in 50 Umzugskisten und auf den Karten und in den Ordnern sollen bis zu 2300 Menschen vermerkt sein, die zur Sterilisation vorgesehen waren.
Oh Gott, weiß man denn schon was? Mit welchem System haben die Nazis denn ihre in Anführungsstrichen Erb- und Rassenpflege umgesetzt?
Ziel war es, den Volkskörper zu reinigen, so hieß es. Hitler schrieb dazu in Mein Kampf, der völkische Staat muss dafür sorgen, dass nur wer gesund ist Kinderzeug, dass es nur eine Schande gibt, bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen. Und um das zu verhindern, haben sie einen Farbcode entwickelt, um Menschen mit Erbkrankheiten zu dokumentieren. Eine rote Büroklammer stand zum Beispiel für angeborenen Schwachsinn, eine braune für Taubheit und eine gelbe für Schizophrenie. So hatte man einen ganzen Katalog an Erbkrankheiten. Anschließend wurde dann entschieden, ob die Person sterilisiert werden sollte oder nicht. Allerdings wurden auch Akten aus den 1950er Jahren gefunden. Also muss jemand das Versteck nach dem Krieg dort angelegt oder zumindest davon gewusst haben und dann die Klappe gehalten haben.
Alte Akten sind gefunden worden. Über 50 Jahre alte und dann noch ältere aus dem Zweiten Weltkrieg. Nazi-Akten sind gefunden worden im Gesundheitsamt. Geschichte gab es von Sebastian Rams.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist wirklich schrecklich, dass wir Menschen es scheinbar nicht schaffen, sowas zu verhindern. 2 Millionen Menschen abgeschnitten von der Wasserversorgung, heißt es aus der Region Aleppo. 300.000 Menschen sollen momentan in Aleppo eingeschlossen sein, abgeschnitten von Hilfsgütern und von ausreichender medizinischer Versorgung. Belagerte Städte voller Zivilisten, wie im Zweiten Weltkrieg, ne, wie im Jugoslawien oder in den Jugoslawienkriegen. Die Situation in Aleppo, die könnte nach Aussagen von UNICEF zu einer humanitären Katastrophe werden. Carsten Kühntop ist unser Korrespondent für die Region. Carsten, wie genau müssen wir uns denn momentan die Situation in Aleppo vor Ort vorstellen?
Also die Lage in Aleppo einzuschätzen ist wirklich ausgesprochen schwierig. Und das, was wir wissen, dann noch darzustellen im Radio, eigentlich bräuchten wir einen Stadtplan, wo wir jetzt wirklich die einzelnen Viertel uns ganz genau ansehen. Nach allem, was man weiß, was die Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen gesagt haben, ist es so, dass im Prinzip die beiden Stadthälften von Aleppo, der Osten und der Westen, jeweils belagert werden. Der Osten von der Regierung, der Westen von den Rebellen. Beide Seiten haben sich jetzt im Würgegriff, wenn man so will. Der Zugang zum Westen der Stadt ist kaum noch möglich. Der Zugang zum Osten, der ist ebenfalls nicht möglich. Die Rebellen hatten zwar vor ein paar Tagen eine Bresche in den Belagerungsring rund um den Osten geschlagen, aber der ist offensichtlich noch viel zu unsicher, als dass man diese Bresche für die Versorgung der Menschen nutzen könnte.
Das heißt, die bekommen gerade gar nichts, egal von welcher Seite. Also warum ist es so schwer, Hilfslieferungen da reinzubekommen? Vielleicht sogar aus der Luft?
Ja, es ist eben einfach zu gefährlich. Die Menschen im Westen Aleppos haben es da sicherlich noch etwas besser. Die Situation dort dürfte nicht ganz so prekär sein. Im Osten ist sie sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt heute gehört, dass zum ersten Mal seit einiger Zeit Gemüse in die Stadt gebracht werden konnte, allerdings offensichtlich nur in sehr geringer Menge. Vor 3 Tagen gab es eine ähnliche Meldung schon mal. Man muss sich das so vorstellen, diese Bresche, die ist halt viel zu schmal, wird immer wieder aus der Luft angegriffen, von der syrischen Luftwaffe vielleicht und oder von den Russen, muss man sagen. Das heißt, es ist kein sicherer Korridor, über den man jetzt in großen Mengen Lebensmittel oder auch medizinische Hilfsgüter in die Stadt bringen könnte.
Sag mal was zu der kriegerischen Situation da. Also wir stellen uns jetzt gerade die Stadt so als in Ost und West geteilt vor. Patrouillieren da die jeweiligen Gruppen? Wird da viel geschossen? In was für Umständen leben da momentan die Menschen?
Ja, es gibt heftige Gefechte, nach wie vor im Prinzip seit Wochen, seit Monaten schon. Mal sind sie heftiger als an anderen Tagen. Derzeit ist es so, dass die syrische Regierung dafür sorgen will, dass die leichten Gewinne, die die Rebellen machen konnten, indem sie diese Bresche in den Belagerungsring um den Osten geschlagen haben, den will die syrische Regierung ein für alle Mal wieder schließen. Deshalb also jetzt heftige Luftangriffe. Luftangriffe auch im Norden Aleppos, wo die Regierung hofft, die Rebellen ebenfalls zurückschlagen zu können. Die Rebellen ihrerseits haben Pläne, nicht nur den Belagerungsring um den Osten vollständig zu sprengen, sondern sie sprechen seit einigen Tagen auch davon, dass sie das Ziel haben, den Westen der Stadt ebenfalls einzunehmen. Das halte ich allerdings für übertrieben. Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Aber beide Seiten liefern sich nach wie vor heftige Gefechte in und um Aleppo.
Und was auch nicht machbar scheint, ist das, was die UNO verlangt. Die hatte gestern verlangt, dass es ja so humanitäre Pausen gibt, wo dann eben die Menschen dort versorgt werden können. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so eine Pause 24, 48 Stunden überhaupt eingehalten würde?
Ich kann es nicht ausschließen, dass sich beide Seiten darauf letztlich verständigen. Der russische UN-Botschafter Vitali Shokin hat gestern in New York gesagt, darüber lasse man mit sich reden. Aber selbst wenn man so eine humanitäre Feuerpause für 48 Stunden jede Woche einrichtet, würde aus seiner Sicht es nicht bedeuten, dass die syrische Regierung und die russische Regierung ihren Kampf gegen Terroristen ebenfalls unterbrechen. Und das bedeutet, da die syrische Regierung unter Präsident Assad jeden ihrer Gegner als Terroristen bezeichnet, naja, sind wir im Prinzip beim Status quo ante. Das heißt, Vitali Shokin, der Russe, lässt schon ganz klar durchblicken, wir machen auch dann im Prinzip mit unseren Militäreinsätzen weiter.
Carsten Kühntorp in D-Radio Wissen, danke für die Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben diese Woche schon darüber berichtet, dass ein chinesischer Tourist in Stuttgart bestohlen wurde und dann im Flüchtlingsheim in Dülmen gelandet sein soll, obwohl er eigentlich nur einen Diebstahl melden wollte. Da wurde was irgendwie falsch übersetzt oder auch falsch verstanden. Jetzt gibt es in diesem Fall Neuigkeiten, Sebastian.
Ja, denn vielleicht ist es doch so, dass der Mann, der aus China stammen soll, tatsächlich vorgehabt hat, Asyl in Deutschland zu beantragen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Laut dem Regierungspräsidium Karlsruhe ist der Mann am 4. Juli in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe gelandet und jetzt wird's kurios, denn den Personalisierungsbogen, der für die Registrierung als Flüchtling notwendig ist, soll er mit Hilfe eines Übersetzers ausgefüllt haben. Dann hätte er aber genau gewusst, was er da tat.
Also doch kein Versehen.
Nach dem Stand der Dinge muss ich sagen, wissen wir, ne, vielleicht nicht. Obwohl vermeintlich in Stuttgart bestohlen, ist der Chinese nach dem offiziellen Verteilungsschlüssel für Asylbewerber nach NRW und letztendlich in die vom Deutschen Roten Kreuz geleitete Unterkunft in Dülmen gekommen. Sein Pass landete aber in der Erstaufnahmestelle in Dortmund. In Dülmen hat man ihm vor der Abreise einen Kontakt zum Generalkonsulat in Frankfurt vermittelt, aber keiner weiß jetzt, ob der da jemals hingegangen ist oder wo er sich jetzt aufhält.
Oder ob er schon wieder zu Hause ist.
Vielleicht sollten wir mal, ja.
Ganz komische Geschichte.
Vielleicht so einen Zettel aufhängen.
Du kommst mir hier mit komischen Geschichten an heute, so wie mit dem grünen Wasser.
Es tut mir leid.
Sebastian Rahm, danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nachdem die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland über 30 Jahre immer wieder zurückgegangen ist, steigt sie jetzt wieder. Zwar nur ganz leicht, aber sie steigt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es im vergangenen Jahr 3.459 Verkehrstote. Das sind 82 mehr als 2014. Aufprallschutz kennen wir, Airbags, Anschnallpflicht, die ganzen passiven Sicherheitssysteme, Fahrassistenzsysteme, die dich beim Spurwechsel warnen sollen, wenn da einer neben dir ist. All das scheint zwar genützt zu haben, aber trotzdem steigt die Zahl der Toten. Vielleicht hat es was, naja, auch mit der Stimmung im Straßenverkehr zu tun. Stefan Beuting.
Ich bin tatsächlich sehr lange nicht gefahren, jetzt seit langem mal wieder und habe das Gefühl, es ist tatsächlich stärker geworden mit der Aggression.
Ich habe das Gefühl, es wird sogar mehr.
Ich glaube, es wird nicht entspannter. Mhm.
Mehr als jeder dritte Autofahrer ist unterwegs in aggressiver Stimmung. Rund die Hälfte der Bundesbürger fühlt sich im Straßenverkehr gestresst und nervös. Das ist das Ergebnis einer Studie. Unfallforscher der Versicherungsunternehmen haben sie heute in Berlin vorgestellt. Und das Fazit? Die Verkehrsteilnehmer sind genervt und übel drauf. Aber was ist denn da eigentlich los? Woher dieser Zorn?
Wenn die Menschen kein Glas oder Blechkasten um sich herum hätten, ja,
wenn man am Steuer sitzt. Dann würden sie sich ganz anders miteinander verhalten.
Das sagt der passionierte Fahrradfahrer. Das erklärt zwar nicht alles, aber da ist was dran.
Begünstigt wird das dann durch zum Beispiel die besondere Situation der Anonymität im Verkehr, der mangelnden Kooperationsmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten.
Sagt Jens Schade, Verkehrspsychologe der Uni Dresden.
Das führt dann dazu, dass auf der anderen Seite weniger der Mensch, sondern eher ein Objekt gesehen wird in einem Fahrzeug. Ja, und dieser Prozess der Entmenschlichung, der erleichtert aggressive Verhaltensweisen.
Jens Schade kennt sich aus mit dem Phänomen. Dass es nicht immer zart zugeht, das weiß er auch. Nur diese Einschätzung, dass es immer mehr wird, die teilt er nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob man da den Begriff Mythos wirklich benutzen darf, aber zumindest ist es etwas, was schon sehr lange kolportiert wird, bestimmt schon seit 30, 40 Jahren.
Wenn tatsächlich die Aggression im Straßenverkehr seit über 30 Jahren kontinuierlich zugenommen hätte, dann müssten wir vollständig im Bürgerkriegsmodus sein. Sind wir aber nicht. Aber es kommt vielen so vor.
Ein grundsätzliches Problem, was wir aus der Psychologie kennen, ist ein sogenannter Attributionsfehler. Das heißt, dass ich mein eigenes Verhalten anders erkläre als das gleiche Verhalten, was ich bei anderen Menschen beobachte. In der Regel neigt man für sich selbst eher, das situational zu erklären. Also sprich, Mensch, ich hatte es jetzt mal eilig oder oh, da habe ich nicht aufgepasst. Wenn aber das gleiche Verhalten mir gegenüber passiert, dann sage ich eher, oh, was ist das für ein aggressiver Fahrer? Und schreibe es sozusagen nicht dessen Situation zu. Und das führt dann halt dazu, dass viele Handlungen, die man selbst nicht als für sich als aggressiv bezieht, bei anderen als aggressiv wahrnimmt.
Das heißt im Umkehrschluss, wir entscheiden in vielen Fällen selbst, wie aggressiv der Straßenverkehr ist. Eine self-fulfilling prophecy. Noch ein paar Studien, die einen Anstieg der Aggression im Straßenverkehr behaupten, und wir kennen die Ursache. Dabei wäre es doch spannend zu wissen, wie wir uns alle mal runterkühlen könnten. Zum Beispiel bis 10 zählen oder sowas, dreimal tief in den Bauch atmen. Oder einfach mal in den anderen hineinversetzen.
Ich bin eine sehr gute Autofahrerin, aber ich fahre oft sehr schnell. Und ich glaube, das können andere Personen dann auch als aggressiv empfinden.
Perspektivübernahme nennt Jens Schade das.
Guck mal, da vorne fährt jetzt ein Senior vor dir. Wie empfindet der das, dass ich dem so dicht hinten auffahre? Das wird er nicht als angenehm empfinden. Das ist etwas, was man eben halt empfehlen kann. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es in der Situation, wenn man dann darin ist, häufig sehr schwer ist, das zu machen.
Tägliche Übung also, in den anderen reinversetzen. Das könnte übrigens auch in anderen Lebensbereichen nützen. Und, wenn es geht, genügend Zeit einplanen. Und die Hasskappe direkt zu Hause lassen.
Ich bin nach Rheinbach gefahren mit dem Fahrrad. Und ich wurde die ganze Zeit von einem jungen Herrn in seinem VW Polo, ein relativ altes Modell, geschnitten worden mit dem Fahrrad. Das war 3-4 Mal. Und irgendwann habe ich mich einfach mit dem Fahrrad vorgestellt von der Ampel, bin mal abgestiegen und habe ihn mal gefragt, hey Kollege, was wird denn das hier eigentlich? Auf einmal steigt er aus und sehe ich, oh Gott, das ist mein bester Freund.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hallo nach Duisburg, nach Dortmund, nach Düsseldorf und nach Tönisforst in NRW und nach Hildesheim in Niedersachsen. Ihr habt da heute wahrscheinlich viel Polizei gesehen, vor allem am Morgen und am Vormittag. In diesen Städten gab es nämlich Razzien. Der Plan der Polizei war, mutmaßliche IS-Rekruteure finden. Am Freitag wurde bereits ein mutmaßlich ranghohes IS-Mitglied in Mutterstadt in der Pfalz gefasst und dieser Mann soll auch aus NRW kommen. Die Radiowissen NRW-Korrespondent Moritz Küpper, wen oder was hat die Polizei da genau heute gesucht?
Nun, es soll 3 Verdächtige gegeben haben oder 3 Beschuldigte. Das hat zumindest eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigt, die eben verdächtigt werden seit Januar und Juli 2015 eben um Mitglieder und Unterstützer für den sogenannten Islamischen Staat geworben zu haben. Und einer dieser mutmaßlichen Islamisten soll darüber hinaus eben den IS finanziell und auch logistisch unterstützt haben. Selber hat sich die Bundesanwaltschaft dazu nicht geäußert. Allerdings hat heute NRWs Innenminister Ralf Jäger von der SPD sich geäußert. Er ist vor die Presse getreten und ja doch relativ deutliche Worte gefunden.
Ziel war es, gegen islamistische Unterstützer, gegen Personen vorzugehen, die in der Szene agitieren, die rekrutieren, die radikalisieren. Es hat in diesem Zusammenhang keine Festnahmen gegeben, aber es ging darum, gegen diese Szene geistiger Brandstifter vorzugehen. Es war eine außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden. Jedem muss klar sein, dass dieser Rechtsstaat es sich nicht gefallen lässt, wenn Menschen, gerade junge Menschen, versuchen zu radikalisieren, zu Anschlägen zu motivieren oder zu Ausreisen nach Syrien zu animieren, um dort an dem angeblichen Dschihad teilzunehmen.
Soweit also Innenminister Ralf Jäger, der auch bestätigte, dass es eben an 5 Orten insgesamt Durchsuchungen gegeben hat. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen waren das eben Dortmund, Düsseldorf, Duisburg und Tönesforst. Das ist bei Krefeld im Kreis Viersen.
Jäger sagt keine Festnahmen, aber sind denn die 3, die da gesucht wurden, gefunden worden?
Das ist, kann ich seriöserweise nicht beantworten. Das ist Sache der Bundesanwaltschaft letztendlich. Ich nehme an, dass sie nicht angetroffen werden sind, weil sonst wären sie wahrscheinlich festgenommen worden. Allerdings, das ist, muss man ganz klar sagen, Spekulation. Die Bundesanwaltschaft hat sich bisher nicht im Detail dazu geäußert und auch das Innenministerium hier in Nordrhein-Westfalen. Das kann zu Einzelheiten nichts sagen, weil eben die Federführung ja in Karlsruhe liegt.
Und die sagen auch nichts zu diesem Verdacht, dass diese Typen tatsächlich Kämpfer für Syrien rekrutieren.
Nun, das ist ja der Vorwurf. Es ging um Anwerbung. Das ist immer mal wieder ein Thema, auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja hier viele sozusagen salafistische Hochburgen, wenn ich das jetzt so salopp nennen darf. Ich erinnere da nur an diese Lohberger Brigade aus Dienstlaken beispielsweise. Wie das jetzt konkret bei dieser Aktion heute, bei diesen Razzien an diesen 5 Orten ausgesehen hat, das kann ich nicht seriös beantworten, nicht seriös einschätzen.
Es hieß, es gibt einen Zusammenhang zu der Festnahme am vergangenen Freitag in Mutterstadt in der Pfalz. Das soll ja auch jemand gewesen sein, der eigentlich in NRW wohnt.
Ja, das war auch jemand, der hier in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, in Dienstlaken nämlich. Und in dem Zusammenhang gab es heute übrigens eine weitere Festnahme, auch in Dienstlaken in einer Flüchtlingsunterkunft. Da ist ein verdächtiger Mann festgenommen worden. Die Behörden haben bestätigt, dass dieser Zugriff eben im Zusammenhang mit der Festnahme jenes von dir angesprochenen 24-jährigen Syrers am vergangenen Freitag in Mutterstadt gegeben hat. Die beiden Inhaftierten waren nämlich eben hier in NRW gemeldet. Der Tipp kam auch aus Nordrhein-Westfalen. Das hat Innenminister Jäger heute bestätigt. Er hat sich aber nicht bestätigt, beziehungsweise Jäger hat es dementiert, anders als Medien berichtet haben, dass es einen konkreten Anschlagsplanung in diesem Kontext gegeben hat. Er sagte dazu:
Es hat bisher keine Erkenntnisse gegeben, dass sich da bei dieser festgenommenen Person um eine hochrangige Persönlichkeit des IS handeln soll und dass konkrete Anschlagsplanung gegenüber einem Fußballspiel bestünden. Aber wir gehen solchen Hinweisen konsequent nach. Wir haben sehr gut mit den rheinland-pfälzischen Kollegen zusammengearbeitet. Und im Zuge der Ermittlungen gegen diese Person sind weitere Tatbestände bekannt geworden über andere Personen. Dort wird auch ermittelt, aber nicht im Zusammenhang mit Anschlagsplanung, sondern möglicherweise Gewalttaten in Syrien.
Also eine Festnahme hat es in Nordrhein-Westfalen dann doch gegeben, aber das Ganze, um das klar zu sagen, das muss getrennt werden von diesen Razzien, von diesen Aktionen, die heute Morgen stattgefunden haben. Das ist eine andere Baustelle, dazu gehört zwar diese Konstellation in Mutterstadt Rheinland-Pfalz. Nähere Angaben dazu wollte die Staatsanwaltschaft Duisburg allerdings auch nicht machen. Sie verwies dabei auf laufende Ermittlungen.
Die Radiowissen NRW Corry Moritz Küpper zu der Festnahme und zu den Razzien heute Morgen und am Mittag. Dankeschön.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sebastian ist bei mir. Die Spannungen zwischen Autofahrern und Radfahrern, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, hier, die nimmt zu seit geraumer Zeit, auch gefühlt nimmt sie zu. Und jetzt noch eine neue Studie, die das alles noch ein wenig mehr, die uns noch mehr spalten könnte, die Autofahrer und die Radfahrer.
So ist es. Forscher vom Verkehrs- und Gesundheitsprojekt PASTA, haben im Auftrag der Europäischen Union Körpergröße und Gewicht von 11.000 Freiwilligen aus 7 europäischen Städten vermessen. Außerdem wurden sie dazu befragt, mit welchen Verkehrsmitteln sie im Alltag denn unterwegs sind und wie viel Zeit sie dafür aufwenden. Und das Ergebnis, diejenigen, die sich dem Radfahren verschrieben haben, also nicht ab und zu, sondern hauptsächlich mit dem Rad unterwegs sind, sind im Schnitt 4 Kilogramm leichter als Autofahrer.
4 Kilo.
Yeah.
Und wir beide, du fährst sehr oft Fahrrad und ich eigentlich immer nur... Ja, entweder öffentlich Verkehrsmittel oder Auto. Ja. Das merkt man. Also es sind auch durchaus bei uns beiden mehr als 4 Kilo. Ich weiß es nicht genau. Das ist aber nicht sonderlich überraschend, oder?
Das per se natürlich nicht. Da gebe ich dir recht. Dahinter steckt natürlich auch eine politische Agenda, wenn die EU eine Studie finanziert, deren Ergebnis so erwartbar ist wie in diesem Fall. Und PASTA, das steht übrigens für Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches, ein toller Name, ist eine Initiative, die generell Beförderungsmaßnahmen vorwärts pushen will, die unserer Gesundheit gut tun, so wie eben Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Aber 4 Kilo sind ehrlich gesagt schon eine ganz ordentliche Hausnummer und sollen wahrscheinlich einfach nochmal die Bedeutung einer gesunden Lebensführung verdeutlichen, damit man mal so ein, weißt du, damit das nicht so abstrakt bleibt. Ne? 4 Kilo, 4 Päckchen Milch, keine Ahnung, das ist schon was.
Ich sollte tatsächlich mal öfters
fahren. Du kommst morgen mit dem Rad.
Oh, so kalt momentan. Ne? Immer eine Ausrede. Wie viel wiege ich mehr als du? Wir erzählen uns das gleich, wenn die Musik läuft, wie viel wir wiegen, okay?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vimdu kennt ihr, ihr kennt aber auch Airbnb. Beide bieten ja so ungefähr das Gleiche, ne? Zimmer und Wohnungsvermittlung im Internet. Bei Airbnb läuft's total und Vimdu scheint in der Krise zu stecken. Es gibt sogar Gerüchte, dass das Portal bald schließen könnte. Passiert häufig im Netz, ne? Eine Plattform setzt sich durch, der Rest macht dicht. Kennen wir auch von ja, Online-Mitfahrzentralen oder natürlich bei sozialen Netzwerken. Es gab mal Zeiten, da waren alle beim StudiVZ oder bei Wer kennt wen, ne? Lange ist her. Warum kann es bei vielen Portalen im Netz nur einen geben? Damit hat sich Jonas Seufert aus dem DRD Wissen-Team befasst. Jonas, zurück zu Vimdu nochmal. Wie liefen denn die Geschäfte von Vimdu bisher?
Ja, Vimdu ist ja 2011 mit einer Anschubfinanzierung von Rocket Internet online gegangen. Rocket Internet ist vielen vielleicht ein Begriff, beteiligt sich an vielen Startups wie Zalando oder auch Helpling. Vimdu hat das allerdings nicht so viel Glück gebracht. Konkurrent und Marktführer Airbnb bietet nach wie vor dreimal so viele Wohnungen an und auch der Traffic ist dort schätzungsweise 6 bis 7 Mal höher. Mhm. Hinzu kommt das Berlin-Problem von Vimdu. Seit Mitte 2014 darf man da seine Wohnung nur noch mit Lizenz kurzzeitig vermieten. Dagegen hatte Vimdu geklagt und in erster Instanz verloren. Für Vimdu ist Berlin wesentlich wichtiger als für den großen Konkurrenten Airbnb. Offiziell spricht Vimdu nun von einem Restrukturierungsprozess. Das Manager-Magazin hat aber erfahren, dass die ersten Mitarbeiter Angebote für Aufhebungsverträge bekommen haben. Und es gibt auch Gerüchte, wonach Vimdu vielleicht ganz vor dem Aus steht.
Und Airbnb wäre dann damit der einzige ernstzunehmende Anbieter in diesem Bereich Kurzzeitmiete. Das ist ja quasi ein Monopol. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen im Netz.
Ja, genau. Also Facebook ist da zum Beispiel das Top-Beispiel bei den sozialen Netzwerken, aber auch BlaBlaCar oder eben Amazon.
Warum ist das bei digitalen Plattformen immer wieder der Fall?
Genau das habe ich Mika Blinn gefragt. Er arbeitet für den Bundesverband der Verbraucherschutzzentralen genau in dem Bereich der Online-Portale.
Das liegt daran, dass viele Plattformen Angebot und Nachfrage zusammenbringen, wie zum Beispiel Amazon oder eBay. Und das führt dann dazu, dass diese Plattform für Verbraucher attraktiver ist, je mehr Anbieter darauf vertreten sind. Umgekehrt, je mehr Verbraucher eine Plattform besuchen, desto wichtiger ist es für Anbieter darauf vertreten zu sein. Und diese sogenannten Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass solche Plattformmärkte zu Marktkonzentration neigen und dass sich schlussendlich häufig wenige große Player herausbilden.
Plattformen wie BlaBlaCar, Facebook oder Airbnb verkaufen ja selbst kein fertiges Produkt. Sie sind vielmehr Vermittler zwischen Anbietern und Nachfragern. Und der Nutzen einer solchen Plattform ist für den Einzelnen größer, je mehr Nutzer daran teilnehmen. Das sind genau die Netzwerkeffekte, von denen Mika Blinn spricht. Im Ergebnis setzt sich im Online-Bereich in einer bestimmten Branche eine Plattform durch, nämlich die mit den meisten Nutzern.
Die meisten Nutzer, das klingt natürlich dann doch nach Monopolstellung. Und wir haben irgendwann mal in der Schule gelernt, Monopol ist böse, das ist schlecht. Einer bestimmt über die Preise und am Ende sinkt möglicherweise sogar die Qualität. Besonders verbraucherfreundlich ist das nicht, oder?
Wenn es schlecht für uns Verbraucher läuft, dann leider ja. Nehmen wir da zum Beispiel mal BlaBlaCar. Da habe ich ja eine ganze Zeit lang überhaupt nicht zahlen müssen, ja, um eine Mitfahrgelegenheit anzubieten oder auch eine zu finden. So lange, bis BlaBlaCar die anderen Portale geschluckt hat, die ja Gebühren erhoben haben. Jetzt ist BlaBlaCar die mit Abstand größte Plattform und schwuppdiwupp müssen wir auf BlaBlaCar auch bald Gebühren zahlen. Da wird es jetzt aber spannend. Ist der Netzwerkeffekt so groß, dass die vielen Nutzer trotzdem bei BlaBlaCar bleiben oder wird sich ein anderes Angebot durchsetzen, das eben keine Gebühren verlangt?
Okay, aber es kann auch anders laufen. Das zeigen so Beispiele wie Airbnb, wo eigentlich alles gleich geblieben ist, oder auch Amazon, oder?
Ja, genau. Verbraucherschützer wie Mika Blinn finden solche quasi Monopole auch erstmal gar nicht so schlimm.
Verbraucher können natürlich davon profitieren, wenn eine Plattform relativ groß ist, weil sie natürlich da dann entsprechend viele Angebote finden. Andererseits ist es so, dass eine marktmächtige Stellung an sich erstmal nichts Verwerfliches ist. Aber der Missbrauch von dieser Marktmacht, der kann ein Problem für Verbraucher und für den Wettbewerber und dann auch schlussendlich für den Markt und die ganze Gesellschaft werden.
Und für diese Missbrauchsfälle ist dann das Bundeskartellamt zuständig. Die haben deshalb schon eine ganze Reihe von Verfahren gestartet, zum Beispiel auch gegen die Buchungsplattform Booking.com. Und auch gegen Facebook läuft im Moment ein solches Verfahren. Da geht es um den Datenschutz im Zusammenhang mit der Marktmacht von Facebook. Der Ausgang ist aber noch vollkommen unklar. Aber wir profitieren ja eben auch von einer solchen Konzentration, ganz einfach, weil wir uns nicht auf 5 verschiedenen Seiten nach dem gleichen umschauen müssen, sondern sicher sein können, dass auf einer Plattform zumindest fast alle Angebote zu finden sind. Mitfahrgelegenheiten, das Hotel für den nächsten Urlaub oder eben auch meine Freundin, wie auf Facebook.
Okay, wir fassen nochmal zusammen. Bei Internetplattformen kann es oft nur einen geben. So schlecht ist das aber für uns als Verbraucher gar nicht, solange die Spielregeln eingehalten werden. Dankeschön, Jonas. Und das war die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Sebastian Rahms, ich kann es noch nicht so ganz glauben, was du mir gerade gesagt hast. Ja, wie viel du wiegst.
Ach so.
Ich finde, ich weiß nicht.
71 Kilo.
Kann man 71 Kilo und ich bin über 90. Und ich fahre nicht
dafür bin Fahrrad. Ich aber auch größer.
Du bist auch noch größer dazu.
Ja. Wie gut, dass ich gerade wenig Fahrrad fahre, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwie den Hungerast kriegen.
Das war jetzt ein Downer für mich heute Abend. Ich finde, ich sehe gar nicht so dick aus.
Das stimmt.
Das ist die Hauptsache. Dick bin ich ja nicht.
Nee, du bist gut genährt, aber nicht dick. Oder wie soll man das sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde alles in Ordnung.
Die Radio Wissen. Das war's von uns.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.